SWR 2 zur Person.
Heute zu Gast im Studio Kit Armstrong. Herzlich willkommen, Herr Armstrong.
Hallo, guten Tag.
Außerdem am Mikrofon Sabine Fallenstein. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mit Kit Armstrong eine personifizierte musikalische Dreiklangsformation haben. Wir haben einen Pianisten, wir haben einen Komponisten und wir haben einen Dirigenten bei uns hier im Studio. Herr Armstrong, gleich meine allererste Frage. Dieser Dreiklang als Universalmusiker, ist das das, was Sie sich unter einem idealtypischen Musiker, der Sie sein wollen, vorstellen?
Also ich muss sagen, ich kann mit solchen Begriffen eher wenig anfangen. Ich will nur sagen, dass ich Musik sehr liebe, vor allem klassische Musik. Und es geht mir bei dem Musizieren wirklich darum, diese Liebe zur Musik mit anderen zu teilen. Ich finde, dass es einfach eine Welt ist, in die ich andere Menschen einladen möchte, dass sie im übertragenen Sinne neben mir sitzen, so dass ich vielleicht die Chance habe, ein bisschen das zu zeigen, was ich so faszinierend und so schön in dieser Welt finde.
Und da spielen dann die Funktionsbezeichnungen eine eher untergeordnete Rolle.
Ich meine auch, dass es in der Musikgeschichte auch meistens so gewesen ist. Ich meine, in der klassischen Musik spricht man natürlich sehr viel von Tradition. Selbst der Begriff klassisch bezieht sich auf die Tatsache, dass das eine Kunstform ist, die uns ermöglicht, mit der Vergangenheit unseres Gedankenguts in Berührung zu kommen. Und wenn man gedanklich so viel mit der Vergangenheit zu tun hat, muss man vielleicht auch sagen, dass es doch sinnvoll ist, sich mit den damaligen Bedingungen, mit dem damaligen Umfeld auseinanderzusetzen. In der Epoche, in dem Zeitalter, als diese Musik entstanden ist, war das auf jeden Fall so, dass der Musiker sich nicht näher als Pianist oder Pianist der weißen Tasten oder der schwarzen Tasten oder der kleingestrichenen Oktave bezeichnet haben.
Das würde das zu eng fassen, weil im Endeffekt ist ja auch Musikwissenschaft dabei, wenn Sie jetzt editieren beispielsweise auch. Es ist viel Instrumentenkunde dabei, wenn Sie auch noch Orgel spielen beispielsweise. All das tun Sie. Also insofern ist es viel umfassender, als wir in unseren Schubladen
gemeinhin. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwelche Kompetenzen in der Sache Orgelbau habe. Aber ich interessiere mich natürlich schon sehr dafür. Und das ist Teil meines beruflichen Lebens und meines musikalischen Ansatzes.
Das prägt Ihr Leben und das hat auch das Musikprogramm geprägt, das Sie heute dankenswerterweise für diese Sendung mitgebracht haben. Es ist sehr viel Vokalmusik auf diesem Programm. Warum so viel Vokales?
Ja, ich kann auf diese Frage verschiedene Antworten geben. Wie Sie meine Stimme wahrscheinlich schon entnommen haben, kann ich überhaupt nicht singen. Und vielleicht ist das auch ein persönlicher Grund, warum ich für die Menschen, die tatsächlich singen, eine aufrichtige und besondere Bewunderung pflege. Es hat auch sicherlich damit zu tun, dass die Literatur der Vokalmusik mir am meisten sagt und dass ich sogar, wenn ich nicht persönlich, also mit meinen eigenen Händen beteiligt bin, meistens nur Musik höre, wo die menschliche Stimme eine Rolle spielt. Also die menschliche Stimme ist für mich die Musik.
Das ist sehr interessant, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ja leider auch allzu viele Pianisten das Klavier vielleicht eher perkussiv betrachten. Aber wenn man den Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Stimme folgt beim Musikmachen, hat man, glaube ich, auf dem Klavier auch einen ganz anderen Zugriff für kantable Linien beispielsweise.
Es ist ein interessantes, schönes und vielleicht etwas seltsames Phänomen. Wenn man selber Klavier spielt oder wenn ich selber Klavier spiele, höre ich nach einigen Sekunden kein Klavier mehr. Ich höre Musik in einer abstrakten Form, die vielleicht in meinem Kopf nicht so viel mit dem Instrument zu tun hat, wo die Klänge tatsächlich modulierbar bleiben, nachdem sie angeschlagen werden, wo Konsonanten und Vokale zum Vorschein kommen und vor allem, wo die Seele des Gesangs sich bemerkbar macht.
Dadurch heben Sie die Problematik sozusagen der Klaviertonentstehung quasi auf.
Naja, man singt schon anders am Klavier als in echt, also mit Gesangsstimme. Auf dem Klavier sind auch Dinge möglich, wozu keine menschliche Stimme in der Lage wäre. Ich habe deshalb auch natürlich schon eine Bewunderung für instrumentale Musik. Aber als Zuhörer muss ich sagen, dass der Zugang einfach unmittelbarer ist, wenn da jemand ist, der mit dem eigenen Instrument musiziert oder einfach etwas kommuniziert mit der Unterstützung der Schönheit der musikalischen Harmonie.
Das ist ein sehr gutes Stichwort, das uns gleich auf die erste Musik führt. Sie haben von Giovanni Palestrina die Missa Utri Mi Fa Sol La mitgebracht, die Messe, die man auch Hexakord-Messe nennt. Das ist ein A Cappella-Werk, das heißt, die Stimme ist pur.
Haben Sie doch, es gibt ein Instrument. Es ist der Raum, die Kirche. Ich habe jetzt zwei Aufnahmen ausgewählt, aus dem Grund, dass sie mit einer ähnlichen Literatur sich befassen, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Bei der ersten ist das halt so, dass man den Raum oder die Mitschwingung des Raums sehr viel mitbekommt. Und da hat man den Eindruck, dass der Raum, also diese Kirche, ein Instrument an sich bildet. Und bei dem zweiten geht es tatsächlich um das, was Sie vorhin erwähnten, mit der Reinheit der Stimme und mit der genauen Aufzeichnung der kleinsten Details des Gesangs.
Also das heißt mit anderen Worten, die erste Aufnahme ist ein Plädoyer dafür, genau zu überlegen, wo man Musik in welchem Raum aufführt, weil natürlich Raum und Musik immer miteinander korrelieren.
Ja, absolut. Seitdem ich eine Kirche besitze, denke ich auch immer, wenn ich da spiele, wie bringe ich diesen Raum zum Klingen? Wie bringe ich dieses Gebäude und diese akustischen Gegebenheiten, wie rücke ich die in das schönste Licht?
Das mit dem Besitzen der Kirche, das sollten Sie vielleicht kurz erklären.
Ja, vor ungefähr 8 Jahren las ich in einer Zeitung in Frankreich, dass es eine besondere Kirche im Norden gibt, die 1930 gebaut worden sei, die bald zerstört werden würde, weil die katholische Kirche in Frankreich den Unterhalt sich nicht mehr leisten konnte. Ich fuhr dorthin, habe die Kirche gesehen, besichtigt und habe sofort einen kühnen Traum gehabt, nämlich diese Kirche zu besitzen. Der Traum hat sich verwirklicht. Ich bin jetzt Besitzer dieser Kirche, welche ich zu einem Kulturzentrum machen wollte. Wir veranstalten dort Konzerte, also ich in Zusammenarbeit mit einem Verein und mit der Stadt. Wir machen da auch Ausstellungen und das ist auch irgendwie zu einer künstlerischen Werkstatt für mich geworden. Ich habe da die Möglichkeiten, auch Kollegen zu empfangen. Im September habe ich da 3 Konzerte gemacht und es ist einfach unglaublich, was für ein Gefühl man hat, wenn man nicht nur ein Konzert spielt, also das ist schon ein ziemlich besonderes Gefühl, so sich in der Form mit Musik auseinandersetzen zu dürfen, aber zusätzlich, wenn man für das Publikum verantwortlich ist.
Das ist auf jeden Fall was Besonderes, weil man wirklich dann verschiedene Herzen in der Brust schlagen hat, nicht nur als Interpret, sondern auch als Veranstalter, als Musikvermittler.
Als Vermittler, genau. Das war mir auch ein Anliegen, vor allem jetzt bei diesen Konzerten, ein bisschen was zu der Musikliteratur zu erzählen. Ja, das kann ich überhaupt nicht. Das ist nicht meine Ausbildung, zu moderieren. Aber ich finde es einfach so wichtig, dass wenn man in ein schönes Museum geht, dass man auch die Möglichkeit hat, vorher was zu lesen oder auch während des Besuches sich zu informieren anhand der Beschilderung oder im Falle eines Konzerts anhand des direkten oder zweiten Kommunikationswegs, was zwischen den Musikern und den Zuhörern besteht. Nämlich, dass man über die Musik, über das Instrument und über diese unglaubliche Geschichte und Kulturgut erzählt.
Wir kommen zurück zum Stichwort Kirche und damit eben zu Ihrer ersten Musik. Giovanni Palestrina, die Missa für 6 Stimmen, Utri Mi Fa Sol La, daraus das Sanctus. Und in dieser Aufnahme achten Sie bitte auf den Raumklang. Es singen The Cambridge Singers.
Thank you.
The Cambridge Singers mit Utri mi fa sol la, der Missa für 6 Stimmen a cappella von Giovanni Palestrina. Daraus hörten wir das Sanctus. Das ist ein Wunsch meines heutigen Studiogastes in dieser Sendung zur Person Kit Armstrong. Herr Armstrong, wir hatten gerade gesprochen darüber, dass Sie eine Kirche besitzen. Und Sie hatten mir erzählt, dass die beiden ersten Aufnahmen, die Sie ausgewählt haben, gegensätzlich sind, in dieser Art und Weise mit einem Kirchenraum umzugehen. In Ihrer Kirche in Frankreich steht dann da ein Flügel. Üben Sie da auch drin? Wie sieht es aus da?
Es war mir bei dieser Geschichte ein besonderes Anliegen, dass die Kirche in der Zukunft auch wie eine Kirche auszusehen hat. Das heißt, ich habe versucht, so viel beizubehalten, wie ich konnte. Ich habe natürlich als ausführender Musiker sehr oft wunderbare Erfahrungen mit Kirchenakustiken gehabt. In meiner Kirche war das eigentlich seit dem Anfang so, dass ich von der Akustik sehr angetan war und immer versucht habe, diese auch in Szene zu setzen. Es ist für mich sehr wichtig, dass man Musik in einem Ort macht, der auch irgendwie mitschwingt.
Also auch von der emotionalen und vielleicht auch von der spirituellen Ebene her?
Ich bin vielleicht zu engstirnig oder sogar zu traditionell naturwissenschaftlich ausgebildet oder veranlagt, um darüber zu sprechen. Außer, dass ich das vielleicht auch an der eigenen Person ein bisschen spüre. Ja, es war schon ein besonderer Moment, als ich da zum ersten Mal so richtig spirituelle Musik gemacht habe. Das war mit einem wunderbaren Vokalensemble, dem Artus-Ensemble. Wir haben da die kleine Messe von Rossini gemacht. Ich habe die Klavierstimme gespielt und das ist für mich sowieso das Höchste, was ich mit meinen musikalischen Fähigkeiten anbieten könnte, nämlich Gesang zu begleiten.
Wie gesagt, jetzt wieder eine Aufnahme von geistlicher Musik, William Byrd, Civitas Sancti Tui, 5 Stimmen, in dem Fall die Kings Singers, aber wie Sie sagten, da spielt der Raum dann keine große Rolle.
Ich würde sagen, das ist eine Aufnahme, die vielleicht mehr so der häuslichen Situation entspricht. Sie wissen, dass Byrd ein sehr bewegtes Leben geführt hat. Er war ein Mensch des katholischen Glaubens. Das war natürlich in England damals eine Sache der Unmöglichkeit. Er hat dann seine Messen für Geheimgottesdienste geschrieben. Auf jeden Fall waren das Versammlungen in absolut privaten Räumen von Menschen, die diesen Glauben teilten und die dann zusammen in sehr kleiner Formation Musik gemacht haben. Und zwar geistliche Musik in der alten, würdigen katholischen Tradition. Dafür hat Byrd die Messen geschrieben. Und vielleicht ist das eine Art Hommage an diese nachgestellte Situation, dass diese Aufnahme konzipiert wurde und entstanden ist.
William Byrd, Civitas Sancti Tui aus den Canciones Sacrae, das waren die Kings Singers in dieser Aufnahme, die Kit Armstrong heute für uns in SWR 2 mitgebracht hat. Herr Armstrong, Sie haben gerade über Ihre kirchlichen Erfahrungen erzählt. Natürlich sind Sie hauptberuflich Pianist, aber auch ein kirchliches Instrument hat Sie sehr stark in seinen Bann gezogen, die Orgel. Ich glaube, Sie haben sogar schon darauf konzertiert, also mit Orgel.
Ja, das mache ich immer sehr gerne. Ich muss auch zugeben, als ich meine Kirche gekauft habe, komischer Satz, aber er stimmt einfach, war ich eigentlich mehr auf der Suche nach einer Orgel. Dann kam ich zu dieser Kirche und fand vor, dass da keine Orgel gewesen ist. Trotzdem habe ich die Kirche gekauft und jetzt suche ich nach einer Orgel. Also ich bin einfach ein großer Fan von Orgelmusik. Bin es auch immer schon gewesen. Die symphonische Literatur für die Orgel ist vielleicht das, was mich am meisten berührt. Und ich verbinde diese Literatur mit Momenten, die ich unvergesslich in der Erinnerung behalte. Ich finde, dass es einfach was Unglaubliches hat, mit diesem Instrument, das, um mit den Worten von Charles-Marie Widor zu sprechen, aus der Seele des Philosophen spricht oder mit der Stimme des Philosophen.
Und natürlich im Vergleich zum Klavier jetzt ganz andere klangliche Möglichkeiten bietet, vielleicht auch für einen Pianisten besonders interessant ist.
Es ist auf jeden Fall praktisch gesehen ein Glück, dass die Orgeltastatur und Pedalklaviatur genauso konzipiert und aufgebaut sind wie die Klaviatur des Flügels. Das heißt, ich kann, ohne wirklich groß umzudenken, auch Orgel spielen.
Wenn Sie flinke Füße haben.
Ja, zwei Füße habe ich auch, erstaunlicherweise. Ich bin so zu der Orgel gekommen, tatsächlich durch diese Klangerfahrungen und durch die Literatur, für die ich immer diese große Liebe aus passiver Sicht gepflegt hatte. Als ich dann erstens, ich glaube, das war 2016, als ich dann zum ersten Mal mich daran gewagt habe, Orgel zu spielen und nicht nur lautlos, sondern mit angezogenen Registern, habe ich zuerst Stücke gespielt, die ich halt gut kannte und die vielleicht für die Pedaltechnik nicht so anspruchsvoll waren. Dazu gehören die Fantasien von Franz Liszt. Ich habe es damals auch immer gesagt, die große Fantasie über Ad nos ad salutarem undam von Liszt sei der Grund schlechthin, warum ich überhaupt Orgel spiele. Und ich glaube, das ist einfach ein Stück, das sich als durchaus spielbar erwiesen hat, zumindest für mich mit meiner fehlenden Pedaltechnik. Es gibt schon ein paar Stellen, die man da üben muss. Und als ich die geübt habe, habe ich dann gedacht, okay, es gibt wirklich keinen Grund, warum ich mich nicht ein bisschen mehr anstrenge und auch die ganzen anderen Stücke spiele, mit denen ich mich schon immer aktiv auseinandersetzen wollte. Zum Beispiel die Symphonien von Widor oder auch die dritte von Vieren, diese ganze romantische Literatur. Aber auch, und das braucht noch einige Zeit, die Trio-Sonaten von Bach. Die kenne ich natürlich alle auswendig. Jetzt muss ich sie nur ausführen.
Da dürfen wir drauf gespannt sein. Sie haben ja auch schon in der Kölner, in der Berliner Philharmonie, glaube ich, Orgel gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe in Ihrer Biografie. Ich denke, Sie werden da vielleicht noch mehr Möglichkeiten in Zukunft bekommen, auch Ihre Programme auf der Orgel umzusetzen.
Ja, die Orgel ist ganz anders als das Klavier. Erstens hat die Orgel nicht diese unmittelbare Beziehung zu dem, was man Anschlag nennt. Also Anschlag gibt es eigentlich auf dem Klavier auch nicht. Aber auf der Orgel kann man schon davon ausgehen, dass die meisten Effekte und dass die meisten musikalischen Aussagen durch den Einsatz von 1 und 0 erzeugt werden. Also das heißt, man hat nicht diesen unmittelbaren Zugang zu dem menschlichen Körper, nicht diese direkte Verbindung zwischen manuellem Gefühl und Klangergebnis. Das hat man bis zu einem gewissen Grad am Klavier, den man in der Regel als Zuhörer auch den Pianisten sieht. Dadurch wird sehr viel kommuniziert. Mit der Orgel geht es mir sehr oft mehr darum, einen Raum zum Klingen zu bringen. Und das ist auch das Schöne an dieser Aufgabe, dass man wirklich mit Ohren in allen Ecken des Kirchenraumes oder des Konzertsaals sich versetzt. Und dadurch einen Gesamteindruck von dem, was man schon gespielt hat, bekommt und einen imaginären Gesamteindruck von dem nächsten Klang in den Raum schicken können. Eine Art der Abstraktion. Und Abstraktion kann natürlich auf der Oberfläche Emotionen wegnehmen, aber sie kann auch für eine tiefere Art der Emotion und der emotionalen Vermittlung sorgen. Und das ist das, wonach ich suche.
Das ist ein wirklich interessanter Ansatz. Und die Orgel hat Ihnen auch noch den Weg zu einer ganz anderen Musikrichtung geebnet.
Ja, genau. Ich habe jetzt als nächste Aufnahme einen tatsächlichen Konzertmitschnitt von Barbara Dennerlein ausgewählt. Sie spielt ja meistens auf Hammond-Orgel. Aber jetzt bei dieser Aufnahme handelt es sich um eine Kirchenorgel. Vom Klang her eine typische deutsche Orgel mit neobarocken Einflüssen. Dieser Klang ist mir natürlich viel vertrauter als der einer Hammond-Orgel. Und das war für mich schon irgendwie ein wichtiger und erfreulicher Anknüpfungspunkt für den Zugang zu dieser anderen Musikrichtung, die ich mittlerweile wirklich sehr schätze.
Thank you.
Barbara Dennerlein mit Funkisch. Kit Armstrong hat es gerade gesagt, mein heutiger Studiogast, das war eine echte, veritable Kirchenorgel.
Das war ein wichtiger Ausgangspunkt für mich gewesen und diese Musik wurde dadurch für mich zugänglich gemacht.
Ich wollte überhaupt mal fragen, wie sind Sie zur Musik gekommen? Sie sind ja in Los Angeles geboren, sind da, glaube ich, auch aufgewachsen und haben wohl auch in diesem Umfeld zur Musik gefunden.
In welchem Umfeld ich zur Musik gefunden habe, das war eher durch Bücher und durch Partituren. Ich habe zuerst komponiert und ich verwende jetzt diesen Begriff wirklich im weitesten Sinne, denn Komposition als Kunstform war für mich damals noch am Anfang kein Thema. Komposition hieß für mich damals, Noten und sonstige Zeichen in eine hübsche Form zu bringen und so zusammenzustellen, dass sie einen Sinn ergaben. Dieser Sinn war zuerst mehr optisch als akustisch. Irgendwann habe ich dann auch die Regeln des Kontrapunkts und der Harmonie und des klassischen Satzes gelernt, so handwerklich beherrscht. Und dann habe ich versucht, eine Musik zu schreiben, die auch gespielt werden konnte. So bin ich dann zu der Praxis des Musizierens gekommen. Musizieren im Sinne von Übertragung oder Übersetzung zwischen Partituren und Klängen. Seitdem gibt es bei mir auch zusätzlich zu dem optischen Zugang, wie man auch einen Text oder ein Buch lesen würde, den akustischen Zugang. Und das war eine Offenbarung für mich, wie man durch Klang auch Text kommunizieren kann. Text im Sinne von Notentext. Und deshalb bin ich auch klassischer Musiker geworden. Mittlerweile habe ich auch gemerkt, dass ich sehr gerne improvisiere. Da gibt es natürlich keinen Text. Und ich spiele auch sehr gerne, also ich interpretiere auch sehr gerne. Das macht mir Spaß.
Das Interessante war ja, dass Sie von Anfang an das, was Sie vorhin schon gesagt haben, 1 und 0, die Abstraktion, das musikalische Erleben in sich selber in irgendeiner Form auch mit naturwissenschaftlichen Interessen kombiniert haben. Das war ja eine Zweigleisigkeit, die Ihr Leben am Anfang durchaus bestimmt hat.
Das kann man so sagen. Meine Ausbildung war im Bereich der Naturwissenschaft zuerst und zuletzt im Bereich der reinen Mathematik. Da kommt man schon der Musik ein bisschen näher, wenn man will.
Aber genau, dieses Phänomen des Abstrahierens spielt im weitesten Sinne in beiden Bereichen eine große Rolle. Wie kam es denn dann dazu, dass Sie gesagt haben, ich werde Berufsmusiker?
Ja, da gibt es so viele verschiedene Antworten. Wenn ich geschickt wäre, würde mir auch jetzt in dem Moment eine Antwort einfallen, die politisch korrekt ist. Leider muss ich dann doch einfach ehrlich sagen, es hat mir Spaß gemacht und das war notwendig und ausreichend.
Das ist eine absolut gute Legitimation. Ich finde, das ist die einzige Legitimation zu einer Berufswahl, die einen ein Leben lang ja auch begleitet und der man ein Leben lang verpflichtet bleiben möchte. Und insofern finde ich den Spaß einen wichtigen Faktor.
Ja, der Spaß ist wichtig. Auch das Gefühl, dass ich doch manchmal habe in der Musik, dass ich eine gewisse Meinung vertreten möchte, dass ich etwas beitragen kann. Das war zum Beispiel in der Mathematik nicht unbedingt der Fall. Ich habe immer sehr gerne unterrichtet in der Mathematik. Das würde ich mir in dem musikalischen Umfeld nicht zutrauen. Aber wenn ich mit Musik zu tun habe, dann habe ich sehr oft den Eindruck, dass ich da etwas zu sagen habe.
Inwieweit hat denn die, glaube ich, doch recht intensive Beziehung mit Alfred Brendel auch dazu beigetragen, dass Sie Ihre Stimme in der Musik weiterentwickelt haben?
Er ist für mich immer noch ein sehr wesentlicher Einfluss. Ich kenne ihn natürlich mittlerweile nicht nur als Pianist, sondern auch als Mensch. Als Mensch der ästhetischen Erfahrungen, der kunstbezogenen Perspektiven und auch als Mensch mit einer unglaublichen Großzügigkeit. Es ist vielleicht etwas schwer in Worte zu fassen, aber es ist irgendwie eine positive Einstellung, die er sehr gerne als negativ bezeichnet. Er ist gerne Pessimist, weil er es sehr gerne mag, positiv überrascht zu werden.
Eine sehr interessante Haltung. Ich glaube, dass vor allen Dingen diese Art von intellektuellem, vielleicht auch lebensphilosophischem Austausch mit Herrn Brendel für Sie wichtig ist. Vielleicht noch nicht mal nur das pianistische Repertoire durchzuarbeiten, sondern ich glaube vielleicht eher diese Gespräche drumherum.
Ja, der Ausgangspunkt war bei uns natürlich schon die Klavierliteratur. Das ist der gemeinsame Nenner vom Anfang an gewesen. Aber das, was er durch seinen Zugang und seinen Umgang mit dieser Klavierliteratur zum Ausdruck bringt, geht weit darüber hinaus. Und das sind diese nicht ausgesprochenen Sachen, die vielleicht irgendwann weiterleben werden.
Wunderbar, wenn man sagen kann, dass man einen Mentor gefunden hat, mit dem man sich auf dieser Ebene so gut versteht und austauschen kann, dass über die Generationen hinweg man die gemeinsame Sprache findet.
Das ist wirklich ein wesentlicher Punkt, das mit dem Austausch zwischen Generationen. In der Musik haben wir auch das große Glück, das ich durch Herrn Brendel erfuhr, mit konkreten Beispielen aus der Vergangenheit sich auseinandersetzen zu können. Er hat sehr oft mir Musikdokumente gezeigt aus einer Zeit, wo ich nicht anwesend war, die so viel über seine Haltung und über die Möglichkeiten der Kunst zur Aussage gebracht haben. Darunter sind auch zum Beispiel alte Aufnahmen. Ich habe alte Aufnahmen immer sehr geschätzt, nicht nur weil sie alt sind, aber weil ich sie tatsächlich schön rein aus musikalisch-ästhetischen Perspektiven finde und interessant und wichtig aus musikhistorischen Perspektiven. Als klassischer Musiker ist man Historiker. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die einen Bruch mit der Tradition anstreben.
Ist denn auch die nächste Musik ein Tipp aus diesem Brendelschen Umfeld? Das ist ja auch eine alte Aufnahme.
Ich weiß nicht, was Herr Brendel zu dieser Aufnahme meint. Wir haben sie noch nie zusammen betrachtet. Es ist die Aufnahme von einem späten Lied von Gabriel Fauré aus dem Zyklus L'Horizon Chimérique, gesungen von Camille Morin. Und was mich an dieser Aufnahme so fasziniert und sofort nach 2 Sekunden ergriffen hat, ist diese mühelose Textverständlichkeit. Da habe ich vielleicht zum ersten Mal verstanden, was es bedeutet, ein Lied herüberzubringen, so dass man nicht alle 5 Sekunden in das Programmheft schauen muss, um zu wissen überhaupt, welche Silbe da gesungen wird.
Camille Morin ist ja in Deutschland vielleicht gar nicht mehr so vielen Leuten präsent. Er ist ein Bariton, 1911 geboren und am Pariser Konservatoire ausgebildet und sehr lange auch an der Opéra Comique in Paris tätig gewesen. Diese Verbindung zu den Texten, Sie haben schon öfter in dieser Sendung auch über Texte in verschiedenen Definitionen, in verschiedenen Kontexten gesprochen, ist ja eine ganz wichtige. Sie haben ja auch eine wahnsinnige Begabung für Sprachen. Keine Ahnung, was Sie alles sprechen, aber auf jeden Fall nahezu perfekt in jeglicher Form. Diese Affinität zur Sprache scheint tatsächlich so früh als Kind schon aufgetreten zu sein, dass es sich auf die Fremdsprachen so ausgewirkt hat.
Für mich gibt es keine Fremdsprachen. Es gibt Sprachen, in denen man bei bestimmten Themen mit Vorliebe denkt und andere Sprachen, die vielleicht eher in der Haushalt zum Vorschein kommen. Aber ich finde, das ist auch irgendwie der Reiz des Kulturguts, was wir Sprache oder was wir sogar Literatur nennen. Ich glaube, dass diese Idee, dass der Mensch eine Hauptsprache hat, in vielen Kulturen aus der Vergangenheit der Zivilisation gar nicht so gängig war. Wenn man zum Beispiel an das Lateinische denkt, wie im Mittelalter das Lateinische verwendet wurde und wie die Menschen in bestimmten Bereichen ganz natürlich auf Lateinisch gedacht, geschrieben und sogar miteinander sich unterhalten haben. Oder wenn man ans Griechische denkt, im Römischen Reich. Das sind nur so Beispiele, die mir persönlich klar machen, dass es eine Tradition ist, die weiterleben müsste, denn sie ist so bereichernd. La mer est infinie, et mes rêves sont fous. La mer chante au soleil en battant les falaises. Les rêves légers ne se sentent plus d'aise de danser sur la mer comme des oiseaux sous. Le vaste mouvement des vagues les emporte, la brise les agite et les roule en ses plis. Jouant dans le sillage, ils feront une escorte au vaisseau que mon cœur dans leur fuite. Suivi, ivre d'air et de sel, et brûlé
Tatsächlich eine glasklare Textverständlichkeit durch Camille Morin, den Bariton, eine Aufnahme, auf die Sie mich hingewiesen haben, Herr Armstrong. Ich kannte die überhaupt nicht, vielleicht geht es vielen Hörern auch so, von Gabriel Fauré's spätem Zyklus L'Horizon Chimérique, Opus 118, das war das erste Stück La Mer est infinie. Camille Morin ist vielleicht eine der Entdeckungen, von denen wir eben gesprochen haben. Wenn Sie jetzt in einer so jungen Generation, Sie sind 28, sagen, ich habe keine Scheu vor der Tradition, ich möchte sie auch nicht abschneiden. Und wenn so jemand dann solche alte Aufnahme mitbringt, einfach zu sagen, da ist etwas, was wir sehen und worüber wir staunen können und woraus wir lernen können. Das finde ich eine sehr schöne Haltung.
Interessanterweise ist das keine Aufnahme, die Sänger mögen.
Warum?
Ich habe es oft mit befreundeten Sängern angehört. Sie sind meistens sehr auf die Stimmqualität fokussiert. Und da gebe ich auch zu, dass das nicht das beste Beispiel einer großen, runden Stimme ist oder sogar einer gesunden Stimme. Es geht tatsächlich um eine Rezitation des Gedichts. Und irgendwann kommt man auch als Zuhörer zu dem Punkt, wo man sagt, in ein Liedrezital möchte man gehen, um auch die Gedichte rezitiert zu bekommen. Und die Musik ist eine Unterstützung im besten Sinne des Wortes.
Ja, sowas sollte nicht nur dazu dienen, eine Stimme auszustellen, eine Stimme zu präsentieren in ihrer Schönheit oder Größe oder Rundheit.
Ja, dafür gibt es auch Platz. Aber was ich da wirklich bewundere, ist, wie diese Textverständlichkeit dadurch beschaffen wird, dass sie nicht aufgrund der übertriebenen Aussprache von einzelnen Silben erzeugt wird, sondern dass sie durchaus natürlich bleibt.
Wenn wir jetzt über auszustellende Stimmen gesprochen haben, ist Ihr nächstes Musikbeispiel etwas, wo die Stimmgewalt im Vordergrund steht. Bei Pavarotti immer, Luciano Pavarotti, steht auch auf Ihrer Musikliste. Das hat mich jetzt etwas überrascht. Vor dem Hintergrund, dass Sie eben auch Camille Morin draufgesetzt haben, war das auch ein Gegensatz, oder?
Ja, absolut.
Es geht um die Tre Sonati di Petrarca. Und Petrarca hat ja eine Art Universum erschaffen in seinen Dichtungen. Also Il Canzoniere war ja der Zyklus seiner Zeit. Und das, was er angeblich ausgelöst durch Laura da erfunden und gefunden hat an einer breiten Palette von Ausdrucksformen und Möglichkeiten, schafft ein solches Universum. Vielleicht ist das der ideale Übergang jetzt zu unserer nächsten Musik. Die, und da komme ich nochmal auf die gehörte Camille Morin-Aufnahme zurück, jetzt was ganz anderes stimmlich darstellt. Eben Pavarotti in all seiner Wucht, Unmittelbarkeit.
Ja, da muss man diese Laura am Ende erleben. Wird man nicht vergessen. Thank you.
pace, morte, vita. In questo stato sono donna per voi, in questo stato, in questo stato son per voi. In questo stato son per voi. Anna.
Luciano Pavarotti, unglaublich, was da mit stimmlichen Möglichkeiten getan wird.
Das ist auch Musik.
Das ist auch Musik, richtig. Tolle Aufnahme, die Sie uns ausgesucht haben.
Ja, ich glaube, die spricht irgendwie für sich, oder?
Das stimmt. Ein bezwingendes Stück. Ja, da hat man so die Gänsehaut, die es braucht. Mhm.
Danach braucht man keine Freundin namens Laura mehr.
Ja, vielleicht ist es manchmal besser, wenn man sie in der Musik durchlebt, als wenn man sie im täglichen Umfeld um sich hat.
Ja, bei den Lauren vielleicht.
Das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, es sei denn, Sie möchten es.
Da bin ich ganz bei Ihnen.
Ja, Sie hören die Sendung SWR 2 zur Person, heute mit Kit Armstrong. Und das war Pace non trovo aus den drei Sonetten von Petrarca, in Töne gesetzt von Franz Liszt. Das gibt es ja eben auch als Klavierstück. Und hier hatten wir es jetzt vokal mit Luciano Pavarotti. Wir haben ja schon vorhin gesagt, die Vokalmusik ist eine ganz wichtige Komponente in diesem Musikprogramm, das Sie für uns zusammengestellt haben. Wenn Sie mal zurückschauen in Ihre eigene Ausbildung, Sie haben am Curtis Institut studiert vor allen Dingen, aber dann auch an der Royal Academy in London. In der heutigen Musikausbildung, welche Rolle spielt in der Instrumentalausbildung das Singen? Meiner Meinung nach eine zu kleine. Man kann von Sängern so wahnsinnig viel lernen. Das spielt zu wenig eine Rolle. Es wird in der Schule nicht mehr viel gesungen. Wir beklagen das schon seit Jahren. Die Menschen trauen sich auch irgendwie nicht mehr zu singen, wenn sie eben glauben, nicht richtig singen zu können. Wie sehen Sie das mit dem Gesang in der heutigen Gesellschaft? Ist es einfach zu wenig?
Ja, da ich in dieser Welt überhaupt nicht zu Hause fühle, in den ganzen pädagogischen Einrichtungen, würde ich zuerst diese Frage nicht aus der Perspektive betrachten wollen. Ich glaube, allgemein muss ich doch bemerken, dass es in der heutigen Musikkultur ein Phänomen gibt oder eine Tendenz, die ein bisschen seltsam ist, dass die Musik von Menschen gemacht wird, die sich berufliche Musiker nennen und dass diejenigen, die nicht zu dieser Gruppe gehören, sich nicht mehr trauen, Musik zu machen. Das gibt es eigentlich in keiner anderen Weltkultur und hat das in unserer, sag ich mal, abendländischen Kultur früher auch nicht in der Form gegeben. Es hat berufliche Musiker gegeben, aber Musik hing nicht unmittelbar ausschließlich mit denjenigen zusammen. Laienchöre zum Beispiel sind das Wichtigste, was es überhaupt geben kann. Ich muss leider auch gestehen, dass ich zu denjenigen gehöre, die sich nicht trauen zu singen, aus der Überzeugung, dass sie das nicht können. Aber ich singe doch mit den Instrumenten, die ich handwerklich besser beherrsche, nämlich mit den Tasteninstrumenten. Und das ist für mich Gesang. Ich merke das auch immer, wenn ich mit Kollegen probe, die singen sehr oft mit nicht besonders schöner Stimme Sachen vor und da verstehe ich überhaupt nicht, was für eine musikalische Aussage sie da schildern wollen. Und ich mache das immer am Instrument. Denn mit den Bewegungen meiner Fingermuskeln kann ich viel besser zum Ausdruck bringen, was ein Klangereignis oder eine Zusammensetzung von Klängen zum Ausdruck bringen soll.
Aber das ist ja jetzt Ihre professionelle Sicht. Aber Sie haben ja ganz richtig eben gesagt, in der Gesellschaft ist es bemerkenswert, dass man sich nicht traut, sich per Musik zu äußern. Eigentlich ein besorgniserregendes Phänomen.
Finde ich auch, ja. Es wäre mir ein Anliegen, wenn ich da irgendwo einen geordneten Weg finden würde, dagegen zu kämpfen.
Eigentlich muss man in den Schulen, in den Kindergärten ja anfangen. Wenn Kinder nicht mit Musik aufwachsen, ist es sehr schwierig, denke ich, als Erwachsene, sie dann später dazu zu bringen, Musik als eine Lebensäußerung zu empfinden.
Das vielleicht. Andererseits muss ich doch meine persönliche Erfahrung mit anderen Kunstformen erzählen. Ich würde schon behaupten, dass ich zu denjenigen gehöre, die empfänglich und empfindlich für Malerei sind. Das ist eine große private Leidenschaft von mir, vor allem in den letzten Jahren geworden. Ich fahre sehr gerne hin zu Museen, zu besonderen Ausstellungen. Ich kann überhaupt nicht malen und habe auch nicht vor, das irgendwie handwerklich zu lernen oder mir anzueignen. Es kann durchaus sein, dass darin ein gewisser Anteil des Zaubers liegt. Es gibt in der Welt etwas ganz Gefährliches, nämlich ein bisschen über etwas zu wissen. Ich merke das nicht nur bei den Kollegen, obwohl manche da besonders schlimm sind, ohne jetzt Namen zu nennen, ist es wahrscheinlich generell etwas Menschliches. Wenn man ein bisschen über etwas weiß, denkt man, dass man alles darüber weiß.
Und Experte ist.
Ja, und das Phänomen gibt es natürlich bei Laienmusikern, wahrscheinlich nicht so ausgeprägt wie bei mittelmäßigen Musikern. Und das Phänomen wird es wahrscheinlich bei mir auch geben, wenn ich ein bisschen anfangen würde zu malen. Dann würde ich diese reine Wertschätzung der großen Werke aus der Vergangenheit im Bereich der Malerei etwas verlieren.
Aber nochmal, um darauf zurückzukommen, was kann man tun, um Menschen dazu zu bringen, zum Beispiel auch gerade in diesen Zeiten, wo sie konzertmäßig wenig Kultur erfahren können, weil einfach diese Pandemie ständig dazwischen funkt, was kann man tun, um Menschen näher immer wieder an die Musik heranzubringen, ihnen auch etwas in dieser Zeit zu geben, was eine geistige, eine emotionale, eine spirituelle Nahrung für sie bietet? Diese Pandemie hat natürlich viel an Entbehrung mitgebracht, also viel Verzicht auf Dinge, die wir sonst immer ganz selbstverständlich getan haben. Vielleicht aber auch Möglichkeiten gebracht, Neues zu finden.
Ja, Sie haben die Frage auf den Punkt gebracht. In der klassischen Musik gibt es hoffentlich noch sehr vieles zu entdecken und sehr vieles zu erzählen. Wir haben heutzutage die wirklich wunderbare Gelegenheit, Zugang zu mehr als 5 Jahrhunderten Musikliteratur zu haben, selbst in einem persönlichen Archiv oder auf dem Internet oder im Rundfunk. Diese Möglichkeit hat es früher nicht immer gegeben, eigentlich fast nie. Zu Bachs Zeiten war Bach als Musikinteressierter eine Art Unikat, in dem er sich so viel mit den Werken seiner Vorgänger befasst hat. In unserer Zeit gehört das einfach dazu, dass wir in Konzerten meistens Musik erleben und hören, die nicht in unserem Zeitalter konzipiert worden ist. Es gibt sehr viele Geschichten über Musik zu erzählen. Ich habe jetzt in den letzten Monaten auch versucht, einen persönlichen Beitrag dazu zu leisten. Ich war bei mir in der Kirche und habe dort Videos produziert, anfänglich ganz laienhaft, dann mit zunehmender technischen Möglichkeiten. Mein Ansatz war es, Geschichten aus meiner Welt zu erzählen. Gar nicht auf mich bezogen, sondern auf das, was ich für besonders und wertvoll halte. Ich habe dann jeden Tag ein Stück ausgewählt und dazu etwas erzählt. Sei es über den Aufbau des Werkes. Ich finde, durch pseudo-musikwissenschaftliche Vermittlung kann man auch einiges erreichen, denn Musik als Handwerk ist schon was sehr Interessantes. Ja, sei es über den Aufbau des Stückes, über die Historie oder über ein kompositorisches Prinzip im Allgemeinen. Die klassische Musik ist laut meiner Überzeugung ein Bereich, wo in den meisten Fällen das Wissen dem Genießen nicht im Wege steht.
Und das haben Sie mit diesen Podcasts, die Sie quasi ins Netz gestellt haben, in dieser Zeit befördert und dadurch auch eine Form geschaffen, die eben Kulturerleben und Kulturwissen miteinander verbindet.
Ich habe diese Serie, es sind mittlerweile so 100 oder mehr als 100 Videos auf YouTube unter dem Namen Musique Ma Patrie. Da habe ich meistens Geschichten erzählt, die sich an Musikliebhabenden gerichtet haben. Aber es ist mir auch ein großes Anliegen, ein neues Publikum zu erreichen. Denn wir leben in einer Gesellschaft, die grundsätzlich daran glaubt. Ich will jetzt nicht sagen, ob es positiv oder negativ ist, obwohl ich persönlich davon überzeugt bin, dass es sehr positiv sein kann. Dass jeder alles machen darf und dass sich jeder für alles begeistern kann. Es geht mir schließlich auch darum, mit anderen Menschen das zu teilen, was ich mag. Das ist ein menschliches Bedürfnis. Und da ich in meinem Leben mich schon mit diesem Bereich und mit dieser Kunst etwas überdurchschnittlich auseinandergesetzt habe, bin ich in der Lage, wo ich denke, dass ich eine gewisse Verantwortung habe, das, was ich hier erlebt habe und die Momente, die diese Welt mir beschert hat, weiterzugeben.
Kommen wir zur nächsten Musik, Camille Saint-Saëns, Requiem. Daraus haben wir das Agnus Dei jetzt auf Ihrem Musikprogramm und eine ganz bestimmte Aufnahme haben Sie uns mitgebracht.
Das ist eine Aufnahme, wo ich die Beteiligten persönlich alle nicht kenne, soweit ich sehen konnte. Es ist ein unglaubliches Stück. Das ist auch irgendwie ein Beispiel für die Auseinandersetzung mit Tradition. Da wird man merken, dass das große Agnus Dei-Thema, was von einer unvergesslichen Kombination von Blasinstrumenten vorgetragen wird, ein bisschen wie das Agnus Dei-Thema aus der H-Moll-Messe von Bach klingt. Und da kann man anhand der Partitur die Vergleiche ziehen und die Ähnlichkeiten aufzeigen.
Wir hören jetzt eine Aufnahme unter der Leitung von Jean-Marc Cochereau. Das ist ein französischer Orchesterleiter, der schon 2011 verstorben ist und vor allen Dingen auch als Directeur Musical de l'Orchestre Symphonique d'Orléans gewirkt hat. Das ist eine Aufnahme des Labels Solstice.
Thank you.
Jean-Marc Cochereau leitete diese Aufnahme des Requiem Opus 54 von Camille Saint-Saëns, aus dem wir gerade das Agnus Dei gehört haben. Keith Armstrong heute in SWR 2 zur Person. Herr Armstrong, wir haben jetzt ganz viel über Orgel, über Kirche, über die menschliche Stimme gesprochen. Und ich gehe davon aus, dass es die Sängerin in der nächsten Musik ist, die Sie so fasziniert hat, Lucia Popp.
Ja, ich habe sie natürlich nie live erlebt.
Sie sind 1992 in Los Angeles geboren. Also das wäre ein sehr frühkindliches Erlebnis gewesen, wenn Sie sie denn bewusst hätten erleben wollen. Aber Ihr Vermächtnis ist einfach immer noch da.
Ja, da ist man ausnahmsweise wirklich froh, dass so viel aufgenommen wird. Ich erlebe das immer, wenn ich die neuesten Veröffentlichungen sehe, denke ich immer, ja, hier sind jede Menge Produkte, was die Welt nicht braucht. Das sage ich natürlich über meine eigene Aufnahme auch.
Aber Lucia Popp, das braucht die Welt.
Also ich würde schon sagen, dass es eine großartige Sache ist, dass wir so viel dokumentieren. Und diese anfängliche Reaktion, wenn man sich einfach nicht für etwas interessiert, am Ende nicht zählen soll. Es ist wie bei einem Restaurantkritiker. Das, womit er nichts anfangen kann, soll er auch nicht kritisieren.
Sie haben ausgewählt Saltro che lagrime.
Ich finde diese Arie wirklich was Unglaubliches. Das ist ein Moment, wo diese Nebenrolle, die Servilia, plötzlich in den Vordergrund tritt und innerhalb von 2 Minuten eine so wunderschöne und berührende Arie singt, dass man diese Erscheinung nie vergisst, weil sie so unerwartet ist und weil sie in dem Kontext der ganzen Geschichte doch so viel bringt.
Lucia Popp in Saltro che lagrime, der Arie aus La Clemenza di Tito von Wolfgang Amadeus Mozart. Das war eine Aufnahme mit dem Wiener Staatsopernorchester unter István Kertész von 1967. Also ein wunderbares Dokument aus vergangenen Zeiten. Herr Armstrong, Sie haben es auch mitgebracht, um die Perfektion von Mozarts Schaffen zu zeigen.
Ja, bei den Spätwerken von Mozart gibt es manchmal diese Momente, wo einfach alles stimmt. La Clemenza di Tito ist wahrscheinlich niemandes Lieblingsoper, aber dieser Moment ist wirklich unvergesslich. Er kommt zu einem Zeitpunkt in der Handlung, wo die Hauptakteure alle ein bisschen verzweifelt sind und nicht wirklich weiter wissen. Und dann kommt die Servilia, von der man wirklich nichts erwartet, und singt diese wunderschöne Arie, wo alles drin ist. Und innerhalb von 2 Minuten ist Unsterbliches geboren.
Das kann Musik.
Ja, ob das nur an Mozart liegt, will ich auch nicht behaupten. Das liegt an dem universalen Zuspruch von Harmonien, von Strukturen und von der mathematischen Wahrheit, welche einem solchen Kompositionskonstrukt auch zugrunde liegt.
Oh, das ist ein Thema, wenn wir jetzt da anfangen, dann würden wir wahrscheinlich diesen Nachmittag sprengen. Aber Sie haben vorhin was gesagt, woran ich jetzt anknüpfen möchte, auch im Hinblick auf Ihre nächste Aufnahme. Sie haben gesagt, es gibt schon einige Aufnahmen in diesem sehr, sehr großen Klassikmarkt, wo man denkt, muss es sein oder muss es vielleicht auch nicht sein. Die nächste Aufnahme, die musste irgendwie schon sein, weil das ist auch ein Dokument einer Zeit, die uns sonst völlig verloren gegangen wäre.
Und ein Dokument einer Orchesterspieltradition, die es heute nicht gibt. Ich werde mich jetzt ziemlich weit aus dem Fenster lehnen. Ich dirigiere, aber bin kein Dirigent. Jeder möge darunter das verstehen, was er mag. Es hat mich einmal sehr schockiert, als ein Orchesterdirektor mir sagte, das Niveau des Orchesterspiels heute sei enorm gestiegen. Da musste ich ihm natürlich recht geben, aus einer gewissen Perspektive. Das ganze System des Probespiels und so weiter hat sicherlich einen beträchtlichen Einfluss gehabt. Aber dann habe ich an solche Aufnahmen denken müssen, wie unter Elgar, London Symphony oder auch Thomas Beecham mit seinen Orchestern, die er gegründet hat, auch bei den deutschen Orchestern, also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und daran denken müssen, dass solche Klänge, solche Spieltraditionen heute gar nicht mehr möglich wären. Man hat nach meinem Musikverständnis, nach meinem Geschmack an den falschen Stellen gefeilt. Es ist so, als ob man bei einem Risotto jetzt darauf achtet, dass die Zwiebelstücke alle genau rund sind und nicht eckig. Oder ein besseres Beispiel bei einem Kompott, dass man darauf achtet, dass die Pflaumen alle genau rund sind und den europäischen Normen entsprechen. Ich bewundere, dass Menschen es geschafft haben, Pflaumen rund zu machen. Aber darauf kommt es nicht an bei einem Kompott. Und das verstehen Orchestermusiker in der Regel heutzutage nicht. Die wollen alle Töne spielen. Richard Strauss hat geschrieben in Bezug auf Wagner, es ist so gemeint, dass niemand in diesem Orchester alle Töne spielt. Aber dadurch, dass alle versuchen, die meisten davon zu spielen, entsteht eine Farbe. Heutzutage können die Orchestermusiker das leider alle spielen. Und die Farbe ist verloren. Wenn man an die chinesische Tuschenmalerei denkt und wenn man sagt, dass alle Striche ganz vollständig mit Farbe gefüllt werden müssen, verliert diese Malerei ihren ganzen Charme. Es geht darum, dass die Imperfektion des Handwerks zu einer ästhetischen Schönheit führen kann. Und wenn man eine andere Art von Handwerk versteht, kann man auch diese Imperfektion so verwenden oder sogar ausnutzen, um eine Aussage zu ermöglichen, die die Perfektion nicht hergeben würde. Das ist vielleicht ein bisschen zu pauschal gesagt. Also ich bin an sich nicht für Fehler. Aber ich habe anhand verschiedener Erfahrungen mit Orchestern auch feststellen müssen, dass wenn man versuchen würde, so eine Sinfonie wie jetzt die erste von Elgar authentisch zu spielen, das heißt so zu spielen, wie Elgar das spielen ließ, würde man die Orchestermusiker sehr unglücklich machen.
Wir hören jetzt mal, wie unglücklich die damals waren. Sie haben die Originalaufnahme mit Elgar am Pult mitgebracht.
Ich glaube, die waren damals wahrscheinlich auch schon ein bisschen unglücklich, denn Elgar hatte schon den Ruf, ein schlechter Dirigent zu sein. Das kann ich total verstehen, aber dieses Stück braucht den schlechten Dirigat.
Thank you. Thank you.
Edward Elgar leitete das Adagio, den dritten Satz aus seiner ersten Sinfonie in Astor Opus 55, heute mitgebracht von meinem Studiogast Kit Armstrong in dieser Sendung SWR 2 zur Person. Ja, wir haben jetzt schon so viel von Ihnen gehört, Herr Armstrong, sowohl was Sie über Musik sagen, als auch was Sie mit Musik Ihrer Musikauswahl zu sagen haben, dass ich an der Stelle schon herzlich danke. Aber eine solche Sendung wäre unvollständig, wenn wir nicht den Studiogast auch selber musikalisch zu Wort kommen lassen würden. Und in Ihrem nächsten Fall ist das sogar in doppelter Hinsicht. Sie sind nämlich Komponist und Interpret. Können Sie uns ein bisschen dazu erzählen, bitte?
Wir hören jetzt ein Lied aus meinem neuesten Zyklus über Texte von Ulla Hahn. Die Idee kam zunächst nicht von mir, sondern von der Schubertiade in Österreich. Ich habe mich dann mit Frau Hahn getroffen und natürlich viele Gedichte von ihr gelesen. Da hat es irgendwie etwas in mir ausgelöst. Ich hatte mich mit solchen Fragen der Geschlechtsrollen in der heutigen Gesellschaft nicht wirklich bewusst auseinandergesetzt in meinem bisherigen Leben. Das gehörte nicht unbedingt zu den Gesprächsthemen innerhalb meiner Familie und auch in meinem Umgang mit der Gesellschaft. Aber durch diese Gedichte, das möchte ich nochmals betonen, durch Gedichte und nicht durch irgendwelche soziologische Abhandlung, wurde mir bewusst, was für eine reichhaltige und inhaltlich im berührendsten Sinne, was für eine wunderbare Welt da in Kunst übersetzt werden kann. Letzten Endes ist dieses Thema auch latent in sehr vielen Beispielen der bisherigen Musikliteratur, bei Opern, bei Liedern und so weiter. Und dass es sowieso die Musik ist, die ich ganz im Zentrum meines Musikuniversums sehe, wurde es auch irgendwann Zeit, dass ich dieses Thema direkt mit meinen eigenen Kompositionen behandle. Diese Gedichte waren, wie gesagt, der erste Zugang zu der ästhetischen Welt, die parallel zu dieser in dem Alltag erlebten Ebene läuft.
Und Liedbegleitung haben Sie ja schon in vielerlei Hinsicht, in vielerlei Besetzungen gemacht in früherer Zeit. Jetzt sind Sie am Klavier in Ihrem eigenen Zyklus zusammen mit der Bratschistin Barbara Buntrock und der Mezzosopranistin Sophie Rennert. Und dieser Titel aus dem Zyklus »Selig sind die Enttäuschten« heißt…
Das ist ein wunderbarer Name.
Wunderschön. Heißt »Zurechtgerückt«. Wir sind sehr gespannt.
Thank you.
Zurechtgerückt hieß dieses Lied aus dem Zyklus Selig sind die enttäuschten Lieder nach Gedichten von Ulla Hahn für Mezzosopran, Bariton, Viola und Klavier. Und wir haben gerade einen Mitschnitt von der Uraufführung bei der Schubertiade in Hohenems 2019 gehört, mit Kit Armstrong am Klavier, dem Komponisten dieses Zyklus, zusammen mit Barbara Buntrock, Viola und Sophie Rennert, Mezzosopran. Sie haben so viele musikalische Erfahrungen auf so vielen Gebieten gesammelt, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit war, Herr Armstrong, dass Sie auch irgendwann mal den Dirigentenstab ergreifen. Oder vielleicht dirigieren Sie auch ohne Stab, aber auf jeden Fall, dass Sie zur Orchester...
Schon mit Stab.
Ich
habe das tatsächlich gelernt, anders als das Klavierspiel zum Beispiel oder das Komponieren. Das Komponieren habe ich mir eher so anhand der von mir am meisten bewunderten Beispiele aus der Vergangenheit beigebracht. Aber das Dirigieren, da habe ich förmlich ein Studium abgeschlossen. Aber es ging mir bei dieser Angelegenheit gar nicht ums Dirigieren. Es ging mir wirklich nur ums Werk, nämlich um das Oratorium Theodora von Händel. Man muss eigentlich das Werk in seiner Gänze hören, um hautnah zu erfahren, warum es so unglaublich ist. Es gibt Stimmungen, die sonst nie in der Musik des damaligen Zeitalters oder überhaupt vorkommen. Es gibt Aussagen, die so mehrdeutig sind, dass man sie nur durch Musik zum Ausdruck bringen kann. Und nicht zuletzt gibt es wunderschöne Musik, die die ganze Botschaft untermauert.
Sie arbeiten in der Aufnahme, die Sie für uns hier mitgebracht haben, mit dem Bellarte Ensemble Salzburg zusammen, ein Ensemble für alte Musik. Sie haben schon mit mehreren alten Musikensembles immer wieder intensiven Kontakt, auch mit der Akademie für alte Musik Berlin. Diese Nähe zur historischen Aufführungspraxis, die Sie eigentlich vom Klavier kommen, vom modernen Konzertflügel, aber eben auch diese Offenheit haben für Orgel, für Cembalo, für die Klavzinisten, für all das, was wir schon besprochen haben. Diese Geschichte war wahrscheinlich etwas, was in dieser Arbeit zusammen mit dem NDR-Chor und Solisten zusammenkam. Sie haben die Möglichkeit, sich mit einem exorbitanten, selten aufgeführten Werk der Musikgeschichte zu beschäftigen, aber eben auch mit Menschen, mit Musikern, die vielleicht von einer etwas anderen Ausbildungssituation herkommen und ihnen auch neue stilistische Impulse geben.
Es ist auf jeden Fall eine große Bereicherung der heutigen Musikwelt, dass wir in der Regel diese Offenheit nicht mehr als Seltenheit betrachten müssen. Es geht manchmal um Geschmack und manchmal um Wissen. Und es muss beides vorhanden sein bei einer solchen Zusammenarbeit und bei einer solchen Aufführung und bei Projekten, wo man versucht, einem modernen Publikum alte Musik zu vermitteln.
Thank you.
Das war der Schlusschor aus dem Oratorium Theodora von Georg Friedrich Händel, aufgenommen im Rahmen der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 2018, als Kit Armstrong, mein heutiger Studiogast, dort Artist in Residence war. Sie haben eine Fülle von Aufgaben bei diesem Festival wahrgenommen und eben auch als Dirigent dieses Abschlusskonzert geleitet in Zusammenarbeit mit dem Bellator Ensemble Salzburg und eben war auch der NDR-Chor zu hören.
Möchte ich gerne auf die vorzügliche Aussprache im Englischen des besagten NDR-Chors aufmerksam machen.
Ja, umso wichtiger, dass er weiterhin uns erfreuen wird in Zukunft. Ich spreche das deshalb an, weil immer wieder im Gespräch ist, solche Klangkörper, die gewachsen sind und die über lange Jahrzehnte einen sehr hohen Standard einfach erreicht haben, abzuschaffen zugunsten von medialen Umgestaltungen. Es gibt die Erfordernisse, sich auf die digitale Welt mehr einzustellen, aber es wäre wirklich eine Schande und auch eine Traurigkeit für viele Millionen von Menschen, wenn es diesen Chor nicht mehr gäbe, weil dann einfach eine große Lücke entsteht in der Musikwelt, die so auch nicht mehr gefüllt werden kann.
Ist eine sehr wichtige Botschaft, kann ich nur mit vollem Herzen unterstreichen.
Eine andere Sache ist das, was uns jetzt zu Ihrer letzten Musik bringt, Dinge aufs Podium zu bringen, die eben nicht schon tausendfach gespielt werden, sondern die es wieder neu zu entdecken gilt, nachdem Sie lange Zeit im Dornröschenschlaf verbracht haben. Das Klavierkonzert von Clara Schumann ist so ein Werk. Sie haben es gespielt.
Ja, dieses Konzert war für mich auch eine interessante Entdeckung. Ich habe bisher eher wenig aus diesem Zeitalter in der Musikgeschichte gespielt, weil es sich um ein Übergangszeitalter handelt. Da waren die klaren Formen der klassischen Periode nicht mehr so im Vordergrund und die großen Errungenschaften der romantischen Bewegung wurden noch nicht erreicht. Aber dieses Stück hat irgendwie einen ganz eigenen Charme. Clara Schumann hat es mit ungefähr 13 oder 14 Jahren geschrieben, nach Vorbild von den Chopin-Konzerten. Und da merkt man diesen leichten Zugang mit einer Tradition, die aus sehr vielen verschiedenen Musikkulturen bestand. Es gibt da die Auseinandersetzung mit Barockmusik. Es gibt diese Widerspiegelung des Anspruchs, universell zu wirken. Also mit der Einbindung von fremden Tanzformen in diesem letzten Satz von der Polonaise. Und es gibt auch die Spielfreude an den neuesten Errungenschaften der Klaviertechnik.
Sie haben das Stück zusammen mit dem Berner Sinfonieorchester unter Mario Venzago gespielt?
Ja, das ist ein Dirigent, den ich außerordentlich schätze. Wir haben auch ein wunderbares persönliches Verhältnis zueinander. Ich habe mich jedes Mal sehr gefreut, als wir zusammengearbeitet haben.
Thank you.
Kit Armstrong, der Solist am Klavier, zusammen mit dem Berner Sinfonieorchester unter der Leitung von Mario Venzago im dritten Satzfinale aus dem Klavierkonzert A-Moll Opus 7 von Clara Schumann. Das war die Sendung SWR 2 zur Person am heutigen Tage mit Kit Armstrong hier im SWR-Studio. Vielen Dank, Herr Armstrong, dass Sie uns erklärt haben, wie Sie auf Musik zugehen, wie Sie Ihre Musikwelt beschaffen ist. Ich glaube, wir können noch viel, viel, viel mehr von Ihnen lernen. Und das können Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie Musik ma Patrie anklicken im Internet. Es sei Ihnen ans Herz gelegt. Vielen Dank, Herr Armstrong, dass Sie auch uns eine Musikauswahl mitgebracht haben.
Vielen Dank.
Hier im Programm geht es weiter. Bleiben Sie dran. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Nachmittag. Am Mikrofon war für Sie Sabine Fallenstein.